arbeiten sehr eng zusammen. Dann gab es einen Artikel, muslimische Gläubige im indischen Srinagar. Auch mal interessant vielleicht. Dann gab es noch unter einig im Glauben, Christ sucht Christ, eine christliche Partnerschaftsbörse, also wenn da jemand noch Interesse hat. Oder der Papst lädt orthodoxe Kirchenführer zu einer Vesper, nicht zum Abendmahl, zu einer Vesper ein. Ja, also schöne, interessante Sachen zum Thema Einigkeit im Glauben, hat mich aber nicht wirklich weitergebracht. Ja, vielleicht gibt es noch einen anderen Aspekt, den wir heute Morgen betrachten könnten. Miteinander einig im Glauben sein, das ist so eine steile Aussage. Ne? Miteinander einig im Glauben sein. Fangen wir erstmal ganz harmlos bei dem Glauben an. Hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen. Und über Glauben zu reden, ist erstmal gar nicht so schlecht. Ne? So, das wird auch ein bisschen erwartet irgendwie. Ne? Genau. Drei Herausforderungen möchte ich uns heute Morgen weitergeben. Die erste, was glauben wir Jesus? Im Hebräerbrief gibt es so eine seltsame Formulierung. Christus sei der Urheber und Vollender des Glaubens. Urheber und Vollender des Glaubens. Das bedeutet, an diesem Jesus können wir erkennen, was es heißt, den liebenden Aufruf des Vaters an uns in Liebe zu antworten. Sein Leben eben nicht nur für sich selbst zu leben, sondern mit und für Gott. Wir wollen dem Nächsten seinen Glauben glauben, das ist so ein schön formulierter Satz, den ich in der letzten Zeit öfters gehört habe, den will ich auch gar nicht auslöschen, aber ich möchte quasi noch einen drüber stellen. Jesus seinen Glauben glauben. Ich hoffe, dass ihr damit einstimmen könnt. Wir wollen Jesus seinen Glauben glauben. Und Jesus hat seinem Vater geglaubt, hat an seinen Vater geglaubt und hat geglaubt, dass Gott sein Vater ist und lädt uns ein, das mit ihm zu glauben. Das klingt jetzt nicht so spektakulär, so neu, aber das möchte ich gern so drüber setzen. Wenn Jesus glaubt und sagt, Gott, du bist mein guter Vater, und das eben nicht nur in guten Zeiten, wo alles entspannt ist, wo Jesus sich zurückzieht, und vor Sonnenaufgang erst nochmal mit seinem Vater redet und betet, manchmal ein bisschen länger, sondern auch in den schwierigen, in den kniffligen Zeiten. Im Garten Gethsemane, als Jesus da quasi gerungen hat, ob es nicht doch eine Möglichkeit gäbe, die ganze Sache irgendwie abzukürzen, ohne Tod, ohne Folter. Oder dann eben auch am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jeder, der in seinem eigenen Leben Zeit und Liebe verschenkt, ohne etwas dafür zu erwarten, also nicht aus Kalkül, der kann etwas von diesem Glauben von Jesus in seinem Leben anwenden, umsetzen, praktisch werden lassen. Jemand, der verzeiht, ohne genötigt worden zu sein, jemand, der vergibt, ohne dass der andere signalisiert, dass dann nach wieder alles gut sein würde, sozusagen den ersten Schritt geht, obwohl noch alles offen ist, wie der andere reagiert. Jeder, der in irgendeiner Weise über sich hinaus wächst, auf einen Mitmenschen hin, auf Gott, der wächst auch auf Gott hin und der liegt in diesem Glauben von Jesus drin. Er wird der Bruder und der Schwester von Jesus im Glauben. Das sollte der entscheidende Beweggrund unseres Glaubens sein. Weil Jesus seinem Vater auch geglaubt hat, auch in den schwierigen Situationen. Und von ihm aus dem Tod in ein neues Leben hinübergerettet wurde, können auch wir es wagen, uns an diesen Glauben von Jesus, an den gemeinsamen Vater mit ranzuhängen, anzudocken. Diesen Glauben auch als meinen Glauben zu entdecken, anzuwenden, zu praktizieren, zu verinnerlichen, damit zu leben, unterwegs zu sein im ganzen Leben. Und auch wenn es manchmal schwerfällt, wenn wir manchmal zögern, nach Sicherheiten fragen, wenn es vielleicht nicht unbedingt existenziell wird, wobei mit der Corona-Grippe, ne, so, es ist ein bisschen auf Messerschneide so, wird das Ganze sich ein bisschen wieder abebben oder wird die Pandemie um sich greifen, ne? So, das ist so jetzt so eine spannende Zeit, wenn es so Richtung existenzielle Fragen geht. Ich hatte gelesen, Aldi und Lidl leer und war am Samstag und habe geguckt, na gut, beim Klopapier gab es noch eine Sorte. Daneben war es leer, aber immerhin, es gab noch eine Sorte. Also ganz so existenziell scheint es noch nicht zu sein. Und letztendlich können wir mit Petrus sagen, Herr, auf dein Wort hin will ich es wagen, will ich es glauben, auch wenn es sein kann, dass ich dadurch Nachteile in Kauf nehmen muss. Auch wenn es sein kann, dass ich nicht als Gewinner dastehe in den Augen der anderen. Dir, Gott, gehört mein Leben und dir vertraue ich, dass ich nicht zu kurz komme, auch wenn es manchmal vielleicht erst so scheint. Du Depp mit deiner Ehrlichkeit. Von manchen belächelt, aber letztendlich der Gewinner in Gottes Augen. Wenn wir das Jesus glauben können, dass es sich lohnt, an diesen Glauben anzudocken. Zweitens, wir sind ja nicht die ersten Christen. Glauben wir den Menschen der Bibel? Auch im Hebräerbrief eine interessante Formulierung, die Wolke der Zeugen, die da in einem Kapitel genannt wird, ne, so aus dem Alten Testament, so Erzväter, bisschen ein paar Unbekannte dabei, Menschen, die sehr unterschiedlich ihren Glauben gelebt haben und trotzdem genannt werden. Als Wolke der Zeugen, da ist uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, lasst uns mit Ausdauer in den Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist. Der Glaube der Menschen war sehr unterschiedlich, sehr verschieden, vielfältig und trotzdem gemeinsam, ohne dass sie sich einander kannten, weil ja auch tausende Jahre dazwischen lagen, auf diesen gemeinsamen Gott ausgerichtet. Der Gott, der schon im Alten Testament sein Volk geführt, geleitet hat, bis hin zu heute, dem gemeinsamen Gottesvolk, gemeinsam auf Gott ausgerichtet. Wir sind nicht die Ersten, die glauben. Und manchmal ist es ganz gut, auch mal eine Biografie von jemandem zu lesen, der, ne, seinen Glauben in anderen Zeiten mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, wie er seinen Glauben an Gott nicht nur gerade so erhalten hat, sondern was er auch für Erfahrungen gemacht hat damit. Und drittens, können wir unseren Glauben einander mitteilen? Oder bleibt er doch Privatsache? Das, was in unserer Gesellschaft, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, Glaube ist so zur Privatsache geworden. Darüber redet man nicht. Ich denke aber, dass Gemeinde, christliche Gemeinde, der Ort sein sollte, wo wir auch über Glauben reden, wo wir einander den Glauben mitteilen. Es ist ein schöner Satz, dem Nächsten seinen Glauben glauben, hat aber den kleinen entscheidenden Nachteil, ich habe den Nächsten vielleicht eingeordnet in eine Schublade, der glaubt das und das, da ist der drin. So, dann lasse ich den mal stehen und sage, ich glaube dem sein, dass er auch irgendwie glaubt. Aber wenn, und darüber hoffe ich, dass sich unser Glaube auch verändert, dass wir wachsen im Glauben, dass wir manche Dinge erkennen, die wir früher noch nicht erkannt haben, dann wird es schwierig für den aus seiner Schublade rauszukrabbeln. Als ich Christ geworden bin, dann weiß ich noch, da war ich auch von Evolution geprägt. Ne? Und dann musste ich erstmal lernen, die sehen das jetzt tatsächlich so mit der Schöpfung, dass Gott das alles geschaffen hat. Oder die Sache mit Israel, das ist auch so eine Erkenntnissache. Es gibt Christen, ne, für die ist das so sonnenklar, dass Israel die Guten sind und die Araber die Bösen. Und dann gibt es andere Christen, die das anders sehen. Da müssen wir uns auch einander zugestehen, dass sich der Glaube verändern darf. Dass das keine feste, statische Sache ist. Der Glaube steht nicht auf der Stirn. Ist nicht, also habe ich zumindest noch nicht so gesehen bei den meisten, ne? So eintätowiert, ich glaube an. Der darf sich verändern. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass wir einander unseren Glauben mitteilen, auch darüber austauschen. Ich möchte auch keinen Appell, so immer wieder beim Kaffee, ne? Da gibt es auch andere Dinge, klar, aber Aber gerade in Kleingruppen, im Hauskreis oder vielleicht auch mal im Zweiergespräch, ne, ist es manchmal auch gut zu fragen, was, ich habe gehört, du glaubst das und das. Ist das noch so? Nö, davon habe ich mich verabschiedet. Aha, also Gemeinde soll der Ort sein, wo Glauben auch ausgetauscht wird. Wer war verantwortlich, dass du glaubst? Hast du den auf der Straße entdeckt, den Glauben gefunden? Oder waren es Menschen im Normalfall, die dich an ihrem Glauben haben teilhaben lassen? Bei mir war es zumindest so. Als ich ein technologisches Studium gemacht habe damals, waren Leute von einem Hauskreis, die haben so die interessierten Studenten aufgefangen und die Hauskreiseltern, die haben mich sozusagen im Glauben das erste Mal geprägt, beeinflusst und an ihrem Glauben konnte ich sehen, aha, die Sache mit Gott kann persönlich werden, ist nicht nur so eine theoretische, theologische Sache, sondern fühlt sich ganz konkret an. Das waren Leute, die waren aus einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Landeskirchliche Gemeinschaften sind oft so eher konservative, aber die waren eher auch ein bisschen charismatisch. So, da konnte ich sehen, ach, es ist nicht immer alles so fix und festgelegt, dass man sagen könnte, die haben die und die Frömmigkeit. Den anderen an seinem persönlichen Glauben teilhaben lassen, ist eine gute und wichtige Sache. Deswegen für uns alle, öffnet euch füreinander, für deinen Glauben. Lass andere teilhaben. Es ist ein Risiko, ja. Es birgt auch ein kleines Risiko. Wenn der andere was anderes sieht, das muss man auch aushalten und dann gucken, immer auf der Sachebene zu bleiben und das nicht persönlich werden zu lassen. Aber ich denke, es geht, es sollte gehen. Versteckt den Glauben nicht, redet miteinander, wenn ihr miteinander umgeht, arbeitet, lebt, feiert. Die Gemeinde soll auszeichnen, dass in ihr Gott vorkommt. Nicht nur in diesen 20, 25 Minuten Predigt oder in ein paar Liedern. Auch zwischendurch, auch zwischen den Zeilen. Und ich bin fest davon überzeugt, jeder von uns kann etwas auch praktisch von seinem Glauben zeigen. Liebe, Freundlichkeit, Geduld, praktische Hilfe, Mut machen, Sanftmut. Das ist da. Es ist verteilt, auch ein bisschen unterschiedlich verteilt, aber bringt es mit ein, werft es in die große Waagschale. Einer trägt den anderen im Glauben. Miteinander einig im Glauben bedeutet eben auch, sich gegenseitig den Glauben teilen und dadurch auch stärken. Vielleicht können wir diese Einigkeit im Glauben etwas stärker dadurch erreichen, wenn wir uns auf das Zusammenleben im Glauben nochmal so als Folgeschritt ein bisschen stärker konzentrieren. Also nicht nur drüber labern, nicht nur drüber reden, sondern das auch nochmal in der praktischen Anwendung miteinander teilen. Und vom Zusammenleben im Glauben möchte ich uns auch gerne einen Text lesen, damit nicht jemand sagen kann, der hat ja nur allgemeine Sätze gesagt, wo ist denn der Bibeltext? In Lukas 17 habe ich so einen Text gefunden, wo es um das Miteinanderleben im Glauben geht. Lukas 17, die ersten 6 Verse, mal kurz gelesen. Er sagte zu seinen Jüngern, Jesus, es ist unvermeidlich, dass Ärgernisse kommen werden. Lukas 17, 1-6. Es wäre besser für ihn, man würde ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen, als dass er für einen dieser Kleinen zum Ärgernis wird. Seht euch vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und wenn er sich 7-mal am Tag gegen dich versündigt und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will umkehren, so sollst du ihm vergeben. Die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Der Herr erwiderte, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzel dich und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also das schon, ne? Sowas haben mittlerweile ganz viele. Aber also nicht nur allgemein, sondern wenn ihr es anmachen wollt und ihr seht noch 7%. Ich war gestern im Bad, also im Schwimmbad, muss ich mal dazu, ne? Also nicht bei mir zu Hause im Bad, im Schwimmbad. Eine Arbeitskollegin hatte noch 1% und die hat mich gefragt, ob ich ein Ladekabel dabei habe. Und sie wollte für ihre Tochter erreichbar sein. Ich dachte, bei 1% wird nicht so lange reichen. Und dann gibt es so kluge Leute, die sagen, wenn dein Akku zu schnell alle wird, dann musst du es sozusagen richtig lange laden. Also die ganze Nacht durch und noch einen ganzen Tag. Ne? Je länger das am Ladekabel, ne, Sigmund kennt sich schon aus, der schüttelt schon mit dem Kopf. Ne? Das haben alle schon mal probiert wahrscheinlich, es bringt nichts. Ne? Die schalten sich ab. Also man kann es nur bis es voll ist und dann hört es auf. Ne? Man kann nicht auf Vorrat laden, blöderweise. Wäre schön, geht aber nicht. Mit unserem Glauben an Jesus ist es manchmal so ein bisschen ähnlich. Es kommt eine schwierige Lebenssituation und wir brauchen dringend einen festen, sicheren Halt, einen festen, sicheren Glauben, dass Jesus alles, auch meine gegenwärtige Situation, fest im Griff hat. Und dann ist der Akku gerade leer. Statt Gewissheit plagen mich Zweifel. Statt Gottvertrauen beginnt so ein bisschen Verzweiflung aufzukommen. Und wir denken, wenn wir unseren Glauben hätten doch vorher im letzten Gottesdienst oder bei irgendeinem Highlight so richtig lange laden können, dann hätte es vielleicht noch bis heute gereicht, 14 Tage danach. Wir hören Predigten, lassen uns von anderen Christen Mut zusprechen, lesen christliche Bücher, Andachtsbücher, die Losung, was auch immer. Und doch bleibt das Gefühl, dass wir nicht richtig vorbereitet für eine schwierige Situation sind. Dass wir es nicht mit hineinnehmen können, dann abrufbar haben für dann, wann wir es brauchen. Der Akku scheint dann immer, wenn wir den Glauben brauchen, oft fast leer zu sein. Und Jesus beschreibt hier in Lukas so eine ähnliche Situation und er nennt eine Bedrohung in der Gemeinde. Eine Bedrohung von außen, also die Bedrohung von außen ist gar nicht so richtig von außen, aber ich nenne es jetzt mal als eine erste Bedrohung von außen. Jesus beschreibt das hier in der Gemeinde, dass es Kleine gibt. Ich weiß nicht, ob ihr es beim Vorlesen gehört habt, Kleine. Ja, das sind jetzt keine Kleinwüchsigen, die es damals gab, sondern das sind höchstwahrscheinlich Leute, die noch nicht so lange im Glauben sind. Menschen, die sich noch nicht vor zu langer Zeit für den Glauben entschieden haben. Manchmal können auch wir werden zu Kleinen im Glauben, wenn unsere Zweifel größer und größer werden, wenn vielleicht ein sicher geglaubter Glauben schwankend wird, unsicher, ob das denn wirklich alles so ausreicht mit dem Glauben an Gott. Und diese Kleinen in der Gemeinde, die werden verführt. Eine Bedrohung von anderen, von Verführern. Die missbrauchen ihre Position, ihre Vorbildposition und leiten diese in die Irre, verwirren die und sagen denen falsche Dinge. In der jungen Gemeinde in Korinth waren da nämlich Leute, die meinten konkret, als Christen seien sie ja erlöst und da könnten sie tun und lassen, was sie wollen. Es hat überhaupt keinen Einfluss auf meine Erlösung, auf meine Errettung, auf meinen Freifahrtschein für den Himmel. Ich meine, ne, wenn wir das hören, denken wir, also das ist ja, wie kann man denn so? Also schlimm sowas. Trotzdem, Verführung, Verirrungen, Irreleiten kann verschiedene Gesichter haben. Man kann sich an Klatsch und Tratsch beteiligen, wohlwollend gemeint, wir wollen ja eigentlich nur, dass der ne, wieder in die Spur kommt. Man kann hintenherum jemanden schlecht machen oder einfach nur zuhören, wenn das geschieht. Eigentlich bin ich ja innerlich dagegen, aber na, ich will mal hier nichts dagegen sagen, es läuft gerade so gut gegen den anderen. Man kann lieblos miteinander umgehen, den anderen nur als Mittel zum Zweck sehen. Nur dem Achtung entgegenbringen, der vielleicht viel leistet, der viel präsent ist in der Gemeinde, der einen gesellschaftlichen Status hat. Man kann die eigenen Interessen verfolgen und das so aussehen lassen, als ob das so die Gemeindeinteressen wären. Solches und vieles andere kann Menschen, die noch nicht so lange im Glauben sind, auf eine falsche Spur bringen. Jesus sagt, hütet euch, vertreibt niemand von mir, bleibt mit mir, mit Jesus eng verbunden und so kann ich mit euch handeln. Das andere ist eine Bedrohung von innen, vom Menschen selber. Die Gemeinschaft der Gemeinde in Korinth wurde durch Unversöhnlichkeit bedroht. Und es ist so, je näher wir uns kennen, je länger man sich kennt, auch in der Gemeinde, desto größer ist die Gefahr, einander zu verletzen. Das ist ja auch wie in einer Ehe. Wenn mich irgendein Saunagast im Bad beleidigt, das läuft wie Öl so, also als hätte ich mich eingeölt, dann läuft das so runter. Ne? So. Wenn ich den nicht großartig kenne, aber wenn Elke was zu mir sagt, was nicht... Oh, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Je näher wir uns stehen, desto schwieriger wird auch der Umgang, auch der kritische Umgang miteinander. Je größer auch die Gefahr, einander zu verletzen, bewusst oder unbewusst geschieht das aber oft. Ein achtloses Vorbeilaufen, eine abgeschlagene Bitte, die vielleicht dringend war, ein versäumtes Danke, ein hitziger Zornesausbruch. Jeder von uns wird vielleicht etwas nennen können, wo ihm in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten etwas passiert ist oder er selber für einen anderen etwas verursacht hat. Und das Problem ist, bleibt diese Verletzung bestehen, dann ist es genauso wie mit körperlichen Wunden. Sie entzünden sich, fangen an zu eitern, werden größer, infizieren auch das gesunde Gewebe drumherum. Und dann hilft nur noch die Amputation. Und so nennt Jesus auch in diesem Text die Vergebung als ein zentrales Mittel im Umgang, im praktischen Ausleben des Glaubens, im Miteinander. 7-mal, auch wenn derjenige zum 7. Mal ankommt und du denkst, ja, erzähl mal, also wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er die Wahrheit spricht. Und wenn er 7-mal kommt, ist. Und trotzdem, Jesus wagt es hier aufzufordern, trotzdem auch dem Wiederholungstäter zu vergeben. Damit Heilung geschieht. Jesus möchte, dass Heilung geschieht. In jeder Gemeinde. Dass Verletzungen nicht einfach so bleiben und wir damit leben. Wir haben uns eingerichtet. Wir vermeiden vielleicht bestimmte Themen, wir vermeiden bestimmte Situationen nochmal anzusprechen. Ja, manchmal geht man sich ein bisschen mehr aus dem Weg. In der kleinen Gemeinde wird es ein bisschen schwieriger, in der größeren ist das ein bisschen leichter. In 3 Schritten soll dieser Heilungsprozess verlaufen, den Jesus hier anspricht. Die Zurechtweisung steht am Anfang. Eine Zurechtweisung. Es ist fast wie aus einer anderen Zeit. Ist das noch auch für heute praktikabel? So wie mit einem Stoppschild auf der Straße. Da tritt jemand an den Verursacher heran, stellt sich in den Weg und hilft ihm, seine Verfehlung zu erkennen. Und in den Weg stellen können wir auch Seelsorge nennen. Wir können es auch freundlicher beschreiben. Und trotzdem ist es wichtig, aufeinander zuzugehen und auch sich zu trauen, auch mal was Unangenehmes anzusprechen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Es ist irgendwie immer schwerer geworden. Ich habe eine Situation immer vor Augen. Während meiner Armeezeit waren zwei Kameraden, war ein neutrales Verhältnis. Und einmal habe ich dem einen was Kritisches gesagt, ne? Also wo ich auch heute noch der Meinung bin, ohne dass ich es wüsste, dass das berechtigt war. Der hat ab dem Moment gegen mich geschossen und gekämpft. Das war der Wahnsinn. Und ich habe 2,5 Jahre unter schlimmsten Verfolgungen gelitten. Ich hätte nicht gedacht, so eine relativ harmlose Sache, was das bei dem auslöst. Es ist eine Gefahr. Es bleibt eine Gefahr. Und trotzdem traut uns das Jesus zu, einander bei der Sorge um die Seele zu helfen. Natürlich, das wissen wir alle und da nicken wir alle zu, nicht mit dem Holzhammer wird Heilung eingeleitet, sondern mit einer sorgfältigen, einfühlsamen Reinigung der Wunde. Das Zweite, was danach folgt, im Idealfall kann der mit dem Fehlverhalten das erkennen bei sich und sagen, ja, das war nicht optimal, das war nicht gut, ich möchte mich entschuldigen. Das passiert schon eher selten. Manchmal braucht es Tage, manchmal wenigstens eine Nacht, dass man mal drüber nachdenkt und sagt, ja. Und dann ist es aber auch wichtig, auf den anderen zuzugehen und das zu bekennen. Im Idealfall sieht der, dem Schmerz zugefügt wurde, sein Fehlverhalten ein und kann es bereuen, kann das auch dem anderen äußern. Und dann empfiehlt Jesus, sprecht einander Vergebung zu. Jesus spricht durch den Mitchristen zu, diese Schuld zu übernehmen. Jesus hat diese Schuld schon übernommen. Alles, was wir einander antun, hat Jesus schon mit an das Kreuz genommen. Gleich werden wir das Abendmahl feiern und wir werden uns darauf berufen, dass Jesus alles Fehlverhalten, alle Schuld, alle Sünde, alle Verletzungen, die wir einander antun werden, auch in der kommenden Zeit weiterhin, schon mit an sein Kreuz genommen hat. Und es ist wichtig, sich daran mindestens zu erinnern im Abendmahl, aber auch am besten noch in der Situation, wenn mich jemand beleidigt, verletzt hat oder wenn mir das bei einem anderen passiert ist. Beim Abendmahl, Jesus kann uns auch eine Person zeigen, der wir die Hand ausstrecken sollten. Vielleicht heute gedanklich, aber bald wieder tatsächlich. Das Abendmahl, glaube ich, möchte uns diesen Impuls geben, die Erinnerung an, also nicht das Abendmahl selber, aber das, was damit verbunden ist, die Erinnerung, dass Jesus alles schon auf sich genommen hat, in Vorleistung getreten ist, damit wir die Chance haben, das ihm ranhängen zu dürfen. Er ist der Friede, er ist nicht ein bisschen friedlich, er ist der Friede, und er schenkt Vergebung. Und unser Job, unsere Aufgabe ist es, diese Vergebung anzunehmen, für mich selber und auch für den anderen, ihm anzubieten. Gemeinde kann nur leben und wachsen, wir können nur gemeinsam mit geheilten Beziehungen glauben, miteinander einig sein im Glauben. Und der Glaube an diesen einen Jesus sollte uns dabei helfen, sollte uns dabei unterstützen. Die Jünger von Jesus hören diese Geschichte hier in Lukas. Und doch haben sie selber eine Kraftlosigkeit, auch ein bisschen so eine Hoffnungslosigkeit gesehen, währenddessen Jesus ihnen das sagt und auffordert, einander zu vergeben. Und sie bitten ihn um mehr Glauben. Okay, wenn das so ist, dann möchten wir das machen, aber wir brauchen mehr Glauben, mehr. So wie das Handy mehr Akku braucht. Ja, beim Handykauf ist es fast mittlerweile wichtiger, die Milliampere-Stundenzahl, wie lange sozusagen dass der Akku hält. Und Jesus antwortet überrascht: Du brauchst nicht mehr Glauben, du brauchst nur Glauben wie ein Senfkorn. Also Senfkörner, ne, alle die. Also es sind einfach sehr klein, ne? So steht für sehr klein. Der Senfkornglaube ist klein, den kannst du fast nicht sehen. Und er besteht nur aus zwei kleinen Buchstaben, einem J und einem A. Ja. Ein Ja zu Jesus, ein Ja zu Jesus in jeder Situation, ob es mir passt oder ob ich es lieber gern mit eigener Kraft managen möchte, ein Ja zu Jesus, dass er für mich handelt, dass er mich darin unterstützt, dass er meinen Glauben stärkt, dass er manchmal an meiner Stadt Dinge, Situationen vorbereitet, damit wir manchmal tatsächlich staunen können, wenn Jesus Dinge und Situationen vorbereitet hat. Er drückt aus, dass du dir helfen lässt, dass du Jesus machen lässt. Und nicht immer alles selber in den Händen haben möchtest. Jesus wird durch dich handeln. Nicht indem du dein Handy ewig in der Steckdose lässt, sondern indem du es gebrauchst und telefonierst. So wie das Senfkorn nur Sinn macht in der Erde, wenn es aufgeht. Und so eine Senfpflanze kann richtig schön groß werden. So ein Senfkorn in der Hand bringt nicht viel, muss in die Erde. Und Glaube bringt auch erstmal nicht viel, muss angewandt werden, muss praktiziert werden, muss ausgetauscht werden, muss angewandt werden, muss praktikabel sein. Nur wenn wir das Senfkorn in die Erde legen, wird es sich entwickeln. Nur wenn wir mit Jesus unseren Alltag gestalten, anpacken, wird unser Glaube gestärkt, werden wir gemeinsam einig im Glauben werden. Wir merken dann, dass er wirklich da ist, dass er, Jesus, verändert, uns Kraft gibt, uns seine Nähe schenkt, vielleicht auch da, wo wir es nicht vermuten. Miteinander einig im Glauben. Dazu wünsche ich uns ein großes Ja. Amen.